Hi, wir machen heute eine ganz besondere Folge. Es ist unser Christmas Special. Ihr seht schon, es ist alles weihnachtlich geschmückt und es ist unsere erste Videopodcast-Aufnahme. Wir sind ziemlich aufgeregt und ihr werdet jetzt direkt sehen, wie so ein Podcast entsteht. Normalerweise lese ich das Intro ab. Ich versuche es jetzt mal, es nicht die ganze Zeit abzulesen, aber ihr werdet sehen, ab und zu muss ich da mal hingucken, weil normalerweise lese ich es komplett ab. Wir haben uns für diese letzte Folge des Jahres ein ganz wichtiges Thema ausgesucht, das ganz viele Leute betrifft, aber über das noch viel zu selten gesprochen wird: barrierefreies Studieren. Neulich habe ich gelesen, dass in Deutschland rund 7,9 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung leben und weitere 2,8 Millionen eine leichte Behinderung haben. Eine Behinderung kann im Studium zu besonders großen Herausforderungen führen. Treppen ohne Aufzug, volle Hörsäle mit einer ganz, ganz schlechten Akustik, Regelstudienzeiten, komplizierte Prüfungsformate ohne Flexibilität und fehlende Untertitel in Lehrvideos, fehlende Untertitel überall. Ich könnte wahrscheinlich ewig so weiter aufzählen, denn es gibt sehr, sehr viele Barrieren beim Studium. All das kann für Studierende mit Behinderung ganz, ganz schnell zu einer ganz großen Barriere werden. Und erstaunlich fand ich folgende Zahl, die ich letzte Woche las. Über 70% der Beeinträchtigungen sind unsichtbar. Das heißt, man sieht sie nicht auf den ersten Blick. Für diese 70% kommt also noch die Barriere hinzu, ständig selbst auf die Beeinträchtigung hinweisen zu müssen und dann eventuell in ungläubige Gesichter zu blicken. Zum Glück gibt es Unterstützung an der Uni. Die Servicestelle für barrierefreies Studieren. Sie hilft Studierenden, ihren Weg durchs Studium zu finden, egal ob es um organisatorische Fragen, Hilfsmittel oder individuelle Lösungen geht. Wir sprechen heute mit Patrick. Patrick ist Berater der Servicestelle für barrierefreies Studieren hier an der Uni Mainz. Und er berät zu Möglichkeiten der Unterstützung und wir werden heute auch darüber sprechen, was diese Möglichkeiten sind. Wir reden zum Beispiel auch darüber, was sogenannte Härtefälle oder Nachteilsausgleiche sind. Davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wir erklären das. Das sind Regelungen, die Studierenden mit Beeinträchtigungen helfen sollen, faire Studienbedingungen zu bekommen. Also all das werden wir heute besprechen und wir geben uns ganz doll Mühe, dass das jetzt in diesem ganz, ganz neuen Format für uns auch funktioniert und wir trotzdem halbwegs locker rüberkommen, so wie sonst, wenn wir in unserem Podcast sprechen. Ich bin Franziska, ich bin Studienberaterin an der Uni Mainz und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und hi auch an meine Kollegin Annabelle. Hi.
Hi. Franziska und ich sind Studienberaterin an der Uni Mainz und wir wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Und heute sprechen wir mit Patrick. Franzi hat es ja eben schon angekündigt. Hi, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Okay, wir fragen unsere Gäste immer am Anfang dasselbe und auch dich werden wir das fragen. Magst du mal erzählen, was du studiert hast oder beziehungsweise wie du zu diesem Job gekommen bist, Berater für diese Servicestelle für barrierefreies Studieren zu werden? Und vor allem, das interessiert uns, weil wir sind ja ein Studienwahl-Podcast, wie bist denn du bei deiner Studienwahl vorgegangen?
Also ich persönlich habe gar nicht studiert. Ich bin mehr oder weniger durch einen Zufall an die Uni gekommen. Ich musste 2010 Zivildienst leisten. Damals war das noch, gab es noch die Wehrpflicht. Und habe den Kriegsdienst verweigert. Wieder. Und musste mir dann eine Zivi-Stelle suchen. Das habe ich gemacht, habe mich bei der JGU hier quasi beworben, telefonisch, wurde eingeladen und dann hieß es, ja klar, du kannst irgendwie in 2 Wochen anfangen. Und da wurde ich so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Ich hatte 2 Studierende am Anfang, das weiß ich noch ganz genau, eine Rollstuhlfahrerin an der Unimedizin und einen Jurastudenten, der fast blind war. Und die beiden sollte ich dann unterstützen. Und ich wusste erstmal gar nicht genau wie. Habe dann Learning by Doing im Prinzip, die Rollstuhlfahrerin bei der Unimedizin unterstützt am Parkplatz, den Rollstuhl aufgebaut, sie in die Vorlesung gefahren, die Treppen hoch oder runter, weil an der Unimedizin ist mit Barrierefreiheit zu der Zeit nicht viel gewesen und habe dann quasi dort gewartet, bis die fertig war, habe sie wieder zum Auto gebracht, bin zum Campus gefahren, habe dort den blinden Studierenden begleitet zu den Vorlesungen, habe ihm geholfen, Gesetzestexte rauszusuchen und sowas und als dann dieser Zivildienst irgendwann fertig war, hieß es dann, wer macht das jetzt, wenn ich nicht mehr da bin? Und dann habe ich mit meiner damaligen Chefin, der Frau Weichstand, diese Servicestelle quasi so aus dem Nichts kreiert und seitdem gibt es das. Das
krass.
Gibt es auch nicht an jeder Universität. Also da können wir uns schon glücklich schätzen, dass dafür auch die Kapazität dann da war, damit die Studierenden auch weiterhin betreut werden konnten. Und seitdem hat das sehr stark zugenommen.
Also du bist aus dem Zivi direkt in diesen Job.
Genau.
Und du hast ihn quasi erfunden, also nicht erfunden, aber du hast ihn etabliert.
Könnte man so sagen, ja. Also
das gab es vorher nicht.
Das waren immer die Zivis, die halt so irgendwie eine Stunde am Tag dafür Zeit hatten, mal in der Bib Sachen zu kopieren. Und seit 2011, als es dann eine feste Stelle wurde, hat dann natürlich auch die Betreuung erheblich zugenommen. Also wir haben semesterweise so viele neue Studierende dazu bekommen, dass da ein richtiger Vollzeitjob draus geworden ist.
Krass, ja klar. Also da könnten ja eigentlich wahrscheinlich viel mehr Menschen eigentlich noch arbeiten, oder?
Ja, wäre glaube ich, ganz gut.
Und
ja.
Habe ich das eben richtig verstanden, dass du gesagt hast, nicht alle Universitäten haben so eine Servicestelle?
Ist tatsächlich so, ja. Also wir sind manchmal eingeladen vom Deutschen Studierendenwerk, dass man quasi sich mit anderen Servicestellen austauscht an anderen Universitäten in Deutschland. Und da gibt es ganz viele Universitäten, die keine eigene Servicestelle haben. Okay. Oftmals ist das so, dass irgendwie ein Familienbüro oder die zentrale Studienberatung das irgendwie mitmacht. Aber dass eine richtige, feste Servicestelle mit Vollzeitkräften dafür zur Verfügung steht, das gibt es nicht an jeder Universität.
Krass, habe ich was gelernt. Hätte ich nicht gedacht.
Ich hätte wirklich gedacht, das ist ein Standardding von jeder großen Uni.
Das ist leider immer noch so eine Randnotiz. Es wäre gut, wenn jemand dafür zuständig ist und da sich ein bisschen damit auskennt, aber dass wirklich jemand auch während des Studiums dann selbst auch unterstützen kann, das kommt nicht so oft vor.
Okay, also sehr, sehr cool, dass es das gibt.
Ja, sehr wichtig.
Und dass du es etabliert hast. Das heißt, du bist jetzt so eine One-Man-Show. Also du bist der Einzige?
Ja, aktuell. Also wir haben anderthalb Stellen, rein theoretisch. Ich mache es, wie gesagt, seit 2011 Vollzeit und wir haben immer eine wechselnde halbe Stelle. Das waren schon Studierende, die quasi irgendwie mal ein Jahr oder zwei bei uns gearbeitet haben. Oder Bekannte von meiner Chefin, die irgendwie Unterschlupf gesucht haben und dann irgendwie ein Jahr, zwei, drei auch teilweise bei uns gearbeitet haben. Aber immer im Wechsel. Jetzt aktuell haben wir die Stelle ausgeschrieben und die wurde jetzt schon neu besetzt.
Yeah!
Ja, und jetzt habe ich wieder Unterstützung, weil gerade in den Klausurphasen, dazu sage ich später nochmal mehr, aber da ist schon wichtig, dass mehrere Leute irgendwie zur Verfügung stehen.
Ja, auf jeden Fall.
Und man hat ja eben rausgehört, es ist ein hoher Workload, also es gibt eigentlich viel Bedarf. Ja. Mich würde interessieren, was motiviert dich denn? Also trotzdem diesen Job zu machen, du hast ihn ja quasi mit ins Leben gerufen. Mhm. Kannst du dazu noch was erzählen?
Das fing eigentlich damit an, als ich diese beiden Studierenden kennengelernt habe und ich festgestellt habe, dass die mit wenig Unterstützung plötzlich einen ganz anderen Ansporn auch haben, ihr Studium erfolgreich abzuschließen. Also es waren so Kleinigkeiten, ja, wie das, natürlich will man nicht die Kommilitonen fragen, ob die einen jetzt im Rollstuhl da die Treppe hoch oder runter fahren. Und wenn dann jemand dafür zuständig ist, das ist quasi sein Job, dann löst es bei den Studierenden nochmal so eine Erleichterung aus, sodass die sich komplett auf ihr Studium konzentrieren können, diese anderen Barrieren im besten Falle durch uns irgendwie beseitigt werden. Und das hat mich dann schon motiviert, dafür zu sorgen, dass die Studierenden sich komplett auf das Studium konzentrieren können und wir irgendwie die Rahmenbedingungen so anpassen können, dass die halt dafür einen Fokus setzen können, ja, für ihr Studium. Und was ich in den letzten Jahren durch die unzähligen Studierenden, die ich kennengelernt habe, gelernt habe, ist, dass die Menschen, die eine Einschränkung haben und an die Uni kommen, so krass motiviert sind, weil die mussten sich schon durch die Schule kämpfen, die kämpfen sich schon quasi dadurch, sich sichtbar zu machen, eben wenn es Einschränkungen sind, die man nicht sofort sieht. Und die haben so einen Ehrgeiz und sind teilweise so fachlich, so gut. Wenn man dann nur diese kleine Barriere beseitigt, dann sind das später mal super Arbeitskräfte.
Das stelle ich mir auch sehr motivierend vor. Ja. Also zu wissen, dass man da tatsächlich so eine hilfreiche Stütze sein kann.
Und wenn ich so überlege, der Jurastudent, der hatte 3% Restsehstärke. Das heißt, der konnte auf keinem Blatt irgendwas ablesen. Mhm. Wenn ich mit dem, den habe ich teilweise freitags 6 Stunden bei seinen Examen begleitet und wir saßen am Computer mit einer Sprachausgabe und wenn es darum ging, im Sachverhalt einen Gesetzestext zu identifizieren, der dazu passt, dann hat er mir auswendig gesagt, das müsste in dem Gesetzesbuch sein, guck mal bei Seite so und so, Paragraph, da müsste der Satz stehen. Ich schlage das Buch auf, gucke nach, ich sage, ja, stimmt. Ja, lies den mal vor, den brauchen wir. Und dann habe ich mir da so die Notizen gemacht, ne, und der wusste das in- und auswendig, weil er muss, er kann das nicht nachschlagen, wenn er in der Vorlesung sitzt oder im Examen. Der kann nicht ein Buch aufschlagen und den Text suchen. Er muss es auswendig können. Und das fand ich so bemerkenswert. Und der hat mich sehr viele Jahre stark beeindruckt mit seiner Art und Weise, wie er einfach das Studium angegangen ist. Mhm. Weil die privaten Barrieren und Einschränkungen und Probleme, die haben in seinem Studium nichts verloren. Der hat sich darauf voll konzentriert und hat einen super Job gemacht.
Was magst du denn an deinem Job besonders?
Ich glaube, was ich am spannendsten finde, ist so diese Vielfalt, weil jeder Fall ist ja komplett unterschiedlich. Mhm. Also selbst wenn ich Menschen habe, die ähnliche Einschränkungen haben oder auch die gleiche Einschränkungen, dann ist es teilweise ganz unterschiedlich, wie wir damit umgehen oder was die an Unterstützung brauchen für ihr Studium. Also gerade bei den chronischen oder psychischen Erkrankungen, die oft sehr gleich sind, brauchen die Leute komplett unterschiedliche Unterstützung. Ja, manche brauchen irgendwie eine Schreibzeitverlängerung, andere brauchen ein komplett reizarmes Umfeld, um überhaupt ihre Leistung abzurufen. Und das rauszufinden bei den einzelnen Personen und das dann mit den Fachbereichen zu klären und eine Lösung zu finden, das ist, glaube ich, das, was mir am meisten Spaß macht daran.
Das ist sehr cool. Und du hast ja vorhin schon gesagt, du bist alleine. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass es oft auch sehr stressig ist, weil du eben alleine bist. Jetzt kommt hoffentlich bald jemand dazu. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schon herausfordernd ist, das immer alles alleine zu machen. Gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest, das sich verändert für deinen Job jetzt? Also gibt es irgendwas, was besonders herausfordernd ist für dich?
Was anstrengend ist, ist, dass man oft immer wieder dieselben Kämpfe kämpft. Ja, also meine Chefin hat immer gesagt, das ist wie so ein Kampf gegen Windmühlen. Man fängt jedes Jahr aufs Neue wieder darauf an, darauf hinzuweisen, welche bauliche Barrierefreiheit wichtig ist, und digitale Barrierefreiheit. Und man erklärt das immer wieder neu, weil auch in den Fachbereichen wechselt ja das Personal. Und dann hat man Leute im Prüfungsausschuss, die vielleicht mit dem Thema Nachteilsausgleich noch nicht so viel zu tun hatten. Und dann erklärt man das wieder von vorne. Was ich mir eigentlich wünschen würde, was, glaube ich, die Arbeit auch erleichtern würde, wäre, wenn es in jedem Fachbereich eine Person gäbe, die so ein bisschen der Beauftragte dafür ist, der sich einfach ein bisschen besser damit auskennt, dass man sich, weiß nicht, 2-3 Mal im Jahr zusammensetzt mit den Personen aus allen Fachbereichen, bespricht, was hattet ihr für Fälle, wo gab es Probleme, was habt ihr auch positiv wahrgenommen. Die tragen das dann in ihrem Fachbereich an die Lehrkräfte weiter, weil ich kann den Lehrenden nichts erzählen.
Ja.
Die hören nicht darauf, was ich denen ans Herz lege. Aber wenn das aus dem eigenen Fachbereich kommt, mhm, weil vielleicht ein anderer Dozent Erfahrung hatte mit einem Studierenden, da eine Lösung gefunden wurde und man das dann intern weitergeben kann, hat man, glaube ich, nochmal eine ganz andere Perspektive.
Sehr gut. Wir machen nachher auf jeden Fall noch eine Weihnachtswunschliste, okay, die du erstellen kannst. Okay, aber das machen wir später, wenn wir so ein bisschen in die Themen eingetaucht,
ja,
sind.
Wir haben ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen, so was ist eigentlich die Aufgabe, was macht die Servicestelle barrierefreies Studieren? Aber ich will die Frage trotzdem noch einmal stellen. Kannst du uns in wenigen Sätzen nochmal erklären, was macht denn, für was ist die Servicestelle barrierefreies Studieren da?
Also grundsätzlich Beratung und Unterstützung von Studierenden mit Einschränkungen. Ob das chronisch, körperlich, psychisch ist, ist erstmal irrelevant. Wir versuchen im Prinzip erstmal rauszufinden, was ist das Problem, wie sind die Personen aktuell im Studium eingeschränkt. Und dann ist immer auch ganz wichtig, was die ärztliche Seite sagt, wie sollte dieser Nachteil ausgeglichen werden. Deswegen ist Nachteilsausgleich bei uns ein ganz großes Thema. Und dafür versuchen wir einfach mit den Fachbereichen ins Gespräch zu gehen und für die Studierenden auch Lösungen zu finden.
Okay, du hast da jetzt schon ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, Nachteilsausgleich, ja, da werden wir auch gleich noch drüber reden. Vielleicht fangen wir erstmal trotzdem noch mit der Zielgruppe an.
Ja.
Wer ist denn die Zielgruppe für die Servicestelle barrierefreies Studieren? Ich habe ja im Intro schon gesagt, es gibt sehr viele Personen, die eine Beeinträchtigung haben, aber die allermeisten sind nicht sichtbar.
Ja.
Kannst du mal so ein bisschen umreißen, wer ist gemeint sozusagen? Wer ist deine Zielgruppe? Wer könnte sich an dich wenden?
Alle Studierende, die irgendwie psychisch, körperlich oder durch chronische Schmerzen eingeschränkt sind. Bestes Beispiel, ich hatte mal eine Studierende, die sich beim Skateboardfahren beide Arme gebrochen hatte und nicht schreiben konnte. Die hatte eine Klausur und die kam dann zu uns und hat angerufen, ich habe eine ganz verrückte Frage, ich habe mir die Arme gebrochen, seid ihr irgendwie auch für mich zuständig? Da habe ich gesagt, klar, du bist in dem Moment jetzt gerade hast du eine Einschränkung, eine Behinderung, da sind wir natürlich dafür zuständig. Und dann habe ich für sie die Klausur geschrieben, sie hat mir das diktiert und da mussten wir uns halt irgendwie überlegen, wie wir es gestalten können, ja, weil es kann immer mal sein, dass auch draußen jemand irgendwie sich einen Fuß bricht und nicht mehr in die Vorlesung kommt, dann ist er in dem Fall behindert und auch für sowas. Ich habe einen Rollstuhl, den kann man ausklappen, damit könnte ich ihn in die Vorlesung bringen oder er kann ihn ausleihen bei uns als Hilfsmittel. Also erstmal jeder, der irgendwie eingeschränkt ist.
Okay, krass, also so habe ich mir das schon mal nicht vorgestellt. Also dieses Beispiel eben, was du geschildert hast, ja, also krass, dass du, also sie hat dir das diktiert dann und du hast das für sie geschrieben.
Ja, wir wussten nicht, wie wir es sonst machen sollen. Ja, sie konnte halt, sie war wirklich so gefesselt, die konnte gar nichts selbst schreiben. Ja. Und sie wollte das nicht verschieben, sie hat sich darauf vorbereitet, das ist irgendwie 3 Tage vorher passiert oder so. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann schreibe ich es halt. Und dann haben wir das im Fachbereich erklärt, die haben gesagt, ja, wir haben auch keine andere Lösung, machen wir so. Krass. Und dann wurde das so durchgezogen.
Aber ich finde, daran merkt man auch, wie absurd es ist, dass du eine One-Man-Show bist. Ja. Also weil, wenn wir dran denken, wie viele Studis wir haben und auch allein an den Zahlen, ne, die du ja im Intro gesagt hast, eigentlich bräuchte es da so viel mehr. Weil wenn du ja tatsächlich, du bist dann die Person, die eine Prüfung schreibt für jemand anderen, du kannst dich ja nicht zweiteilen. Richtig. Also wenn jemand anders zur gleichen Zeit diese Hilfe haben wollen würde, du würdest die ja gern geben, aber du kannst es halt nun mal nicht. Ja. Krass.
Also das habe ich mir auch wirklich nicht so vorgestellt. Ich dachte nicht, dass du jetzt da sitzt und selber die Klausur für dich. Das ist sehr, sehr, sehr cool.
Doch, das aber kommt auch sehr oft vor sogar. Ja, da kann ich aber später beim Nachteilsausgleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen.
Und das heißt, also wenn man, du hast es ja eben gesagt, man kontaktiert dich einfach. Also wie kriege ich denn Unterstützung? Wie kriege ich denn Hilfe? Schreibe ich dir eine E-Mail, rufe ich dich an? Was mache ich?
Also im besten Fall hast du irgendwoher die Info bekommen, dass es die Servicestelle gibt. Mhm. Ja, das passiert teilweise immer noch, dass Leute irgendwie 3 Jahre an der Uni sind, noch nie von uns gehört haben, obwohl sie vielleicht selbst schon irgendwie betroffen waren. Und dann durch einen Zufall, vielleicht durch einen Flyer oder durch einen Google-Link dann doch zu uns kommen und feststellen, was wir alles an Unterstützung anbieten. Ja. Das heißt, erstmal brauchst du die Info. Die gibt dir hoffentlich ein Kommilitone, dein Dozent aus dem Fachbereich, die Prüfungsämter, was mittlerweile schon gut funktioniert, sagen, melde dich mal bei der Servicestelle. Ich glaube, du hast den Anspruch auf einen Nachteilsausgleich. Dann finden wir in der Beratung raus, ob das so ist und wie wir den umsetzen können. Und dann versuchen wir zu unterstützen.
Also ich fasse nochmal zusammen, können alle zu dir kommen, die irgendeine Beeinträchtigung haben, auch wenn die vorübergehend ist, also so wie das Beispiel, das du gerade gesagt hast, aber auch Personen mit psychischen Erkrankungen, chronischen Erkrankungen und sonstigen Beeinträchtigungen, die können alle kommen. Okay, cool. Und jetzt hast du schon ein paar Mal, und deswegen müssen wir es jetzt, glaube ich, erklären, das Wort Nachteilsausgleich genannt. Das wird auch ganz oft verwendet, wenn wir in der Beratung mit Personen zu tun haben, die in irgendeiner Form beeinträchtigt sind, weil das so die große Frage ist, die alle haben, bin ich erstens ein Härtefall oder bin ich ein Nachteilsausgleich? Und das müssen wir jetzt, glaube ich, mal erklären. Was ist das beides und was ist auch der Unterschied? Wir können ja mal mit dem Nachteilsausgleich anfangen.
Okay. Mein Lieblingsthema, der Nachteilsausgleich, weil es im Prinzip, man muss sich vorstellen, jeder, der eine Einschränkung hat, ob das, wie gesagt, körperlich, psychisch oder was auch immer ist, hat den Nachteil gegenüber den anderen Studierenden im Studium. Dieser Nachteil muss irgendwie ausgeglichen werden. Ob das eine Anpassung von der Prüfungsform ist, ob das eine Schreibzeitverlängerung ist, ob das eine Umwandlung ist. Manche sind nicht in der Lage, eine mündliche Klausur zu halten, aufgrund von Angststörungen oder was auch immer. Dann wird versucht, die Prüfungsform umzuwandeln, dass sie zum Beispiel eine schriftliche Klausur ablegen können. Also erstmal ist wichtig, dass dieser Nachteil keine Rolle im Studium mehr spielt, ja? dass die Leute sich komplett auf ihre Leistung konzentrieren können, die abrufen können und dann ihr Studium erfolgreich abschließen.
Cool, okay. Und wie kann man den beantragen? Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen für den Also das wird doch bestimmt krass geprüft. Also ich kann mir vorstellen, dass man jetzt nicht einfach kommen kann und sagen kann, übrigens, ich habe so doll Angst, ich möchte das nicht machen mit der mündlichen Prüfung, sondern wie weist man das nach? Oder was sind die Voraussetzungen für so einen Nachteilsausgleich?
Also der ist ja immer ganz individuell, auf jede Person angepasst im besten Fall. Das heißt, was auf jeden Fall notwendig ist, neben dem Antrag, den man stellen kann, der kann formlos sein. Da könnte man theoretisch an das Prüfungsamt irgendwie mit eigenen Worten schreiben, das sind meine Einschränkungen, das bräuchte ich als Nachteilsausgleich. Wichtig ist aber, dass immer ein ärztliches Gutachten dabei liegen muss. Das heißt, in der Regel ein fachärztliches Gutachten, weil wir wissen, dass es heutzutage schwierig ist, einen Arzttermin bei einem Facharzt zu bekommen. Man da mehrere Monate teilweise drauf wartet. Gehen auch hausärztliche Gutachten, wenn der Hausarzt das die Thematik gut kennt, ja, und wenn er die Befunde hat, wenn er sich ein Urteil darüber bilden kann, dann kann auch ein Hausarzt was schreiben. Das ist dann mit einem fachärztlichen Gutachten gleichzusetzen. Aber in der Regel ist zu empfehlen, dass ein fachärztliches Gutachten beiliegt. Ohne das gibt es auch keinen Nachteilsausgleich. Also wir hatten so eine Phase, ich nenne es jetzt mal so, dass ein paar schwarze Schafe versucht haben, sich so einen Vorteil vielleicht zu verschaffen und gesagt haben, ja, ich kann mich nicht gut konzentrieren, ich bräuchte mehr Zeit. Und das ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen vor ein paar Jahren. Da haben die Prüfungsämter gesagt, stopp, das geht so nicht mehr. Wir kommen erst gar nicht mehr hinterher mit den ganzen Anfragen, die wir plötzlich haben. Und dann wissen wir auch nicht, was wirklich halt dahinter steckt. Und seitdem wird vermehrt ganz streng darauf geguckt, dass das Gutachten halt auch beschreibt, wie die aktuelle gesundheitliche Situation ist. Also es bringt nichts, wenn ich einen Attest von vor 5 Jahren dort abgebe, sondern das muss schon aktuell sein. Wie ist die momentane gesundheitliche Situation? Und ganz wichtig auch, wie sich das auf das Studium auswirkt. Mhm. Ja? Oder speziell jetzt auf Klausurphasen oder Hausarbeiten. Das muss im Prinzip da drin stehen.
Das muss da drin stehen. Okay.
Und da würde dann zum Beispiel stehen, die Person kann nicht so gut an der mündlichen Prüfung teilnehmen, weil sie dann an sozialen Ängsten leidet zum Beispiel oder sowas. Ich mache jetzt so Beispiele. Ja. Und das steht dann konkret drin. Und woher weißt du dann oder woher weiß der Fachbereich dann, was zu tun ist? Also, weil ich stelle mir so vor, dann habe ich jetzt einen Nachteilsausgleich für Prüfungen, aber woher weiß jetzt, wer entscheidet denn, jetzt wird zum Beispiel die Prüfungszeit verlängert oder jetzt kann ich eine andere Prüfungsform wählen oder ich kann jetzt, keine Ahnung, irgendwas anderes verändern. Wer entscheidet darüber?
Also das muss im Prinzip schon im Attest mit drinstehen. Ah. Also der Arzt oder die Ärztin muss reinschreiben, aufgrund von folgender Einschränkung, die sich so und so zeigt. Also die Diagnose ist erstmal gar nicht so wichtig, sondern vielmehr, wie wirkt sich das eben jetzt in den Klausuren zum Beispiel auf die Leistungsfähigkeit aus? Und dann muss da drin stehen, deswegen empfehlen wir eine Schreibzeitverlängerung um so und so viel Prozent, 20, 30, 40, wie auch immer, ja. Das ermisst im Prinzip der Arzt in dem Fall und natürlich im Gespräch mit der Studierenden, ja, er muss ja irgendwie auch abklären, wie war deine letzte Klausur, wie viel länger hättest du gebraucht und dann schickt man das an das Prüfungsamt und die prüfen mit vergleichbaren Fällen, die eben schon entschieden wurden, ob das im Rahmen ist des Nachteilsausgleichs oder nicht. Also wir haben teilweise Leute, die beantragen 100% Schreibzeitverlängerung, weil der Arzt meint es gut, der schreibt 100% rein. Das ist dann zum Beispiel unverhältnismäßig, weil das gibt es in der Regel nur bei Blinden. Und dann sagt das Prüfungsamt, das können wir nicht machen. Mhm. Also für zum Beispiel eine Leserechtschreibstörung kann ich keine 100% Schreibzeitverlängerung geben. Mhm. Und dann geht man so ein bisschen in die Verhandlung. Ja? Das Prüfungsamt sagt dann, wir geben dir 10%. Dann sagt man, oh, das ist aber wenig. Können wir vielleicht 30 machen? Oh, und dann versucht man sich halt so ein bisschen zu einigen, ja.
Okay.
Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen Verhandlungssache.
Ich habe 100 Fragen gleichzeitig im Kopf. Aber dazu noch, okay, also das heißt, du hast schon erklärt, es kann zu Verhandlungen kommen.
Ja.
Gibt es denn aber auch Fälle, wo dann eine Unterstützung komplett, also eine Bitte um Unterstützung komplett abgelehnt wird? Gibt es das auch?
Ja, das kommt oft bei ADHS vor. Also seit Corona hat der Beratungsaufwand, was die ADHS-Thematik betrifft, sehr stark zugenommen. Also ich weiß nicht, wie oft im Semester bei mir das Telefon klingelt und jemand ist dran und sagt, ich habe ADHS, habe jetzt eine Diagnose bekommen, endlich nach 20 Jahren und brauche jetzt einen Nachteilsausgleich. Da ist meine Antwort leider immer dieselbe. Ganz schwierig. Also da gibt es eigentlich kaum Möglichkeiten an der JGU, das ist an anderen Universitäten auch anders, muss man dazu sagen. Das liegt zum einen daran, dass Gerichtsurteile von, keine Ahnung, 2010, 2015 beschreiben, dass ADHS nicht durch einen Nachteilsausgleich ausgeglichen werden kann, weil es ein kognitives Dauerleiden ist. Das ist schwierig für den Leuten dann zu erklären, weil die haben im Prinzip ähnliche Einschränkungen wie jemand, der irgendwie eine chronische Erkrankung hat, psychische Erkrankung hat und ihre Einschränkung fällt aber so ein bisschen aus dem Schema raus und das kommt oft zu Rückfragen, aber die Prüfungsämter sagen, nein, da gibt es keinen Nachteilsausgleich. Da versuchen wir dann irgendwie immer zu tricksen und zu sagen, gibt es denn irgendwas anderes, was du noch angeben könntest, psychischer Natur zum Beispiel, weil wenn du das hinschreibst und wir das ADHS irgendwie versuchen wegzulassen, dann steigert es die Chancen halt, dass man überhaupt was bekommt. Mhm. Und das finde ich schon kritisch, gerade weil so viele Leute ja scheinbar betroffen sind. Ich merke es ja, wie gesagt, an den Leuten, die sich bei uns melden. Und dann jedem zu sagen, dafür gibt es nichts, das finde ich schon sehr, sehr schwierig.
Das ist ja dann auch frustrierend irgendwie. Aber wobei, du kennst ja so ein paar Tricks, haben wir gerade rausgehört.
Es funktioniert aber so, tatsächlich auch nicht immer leider. Also es gibt wirklich Fälle, da heißt es einfach nein. Gibt nichts.
Also da muss man dann schon irgendwie eine Begleiterkrankung, zum Beispiel eine psychische Begleiterkrankung zum ADHS dazu vielleicht haben, die wirklich begutachtet worden ist. Okay. Aber wie, also darf ich dich mal fragen, wie du das findest? Also wie ist deine Meinung dazu? Weil für mich hört sich das jetzt als Laien erstmal so an, verstehe ich nicht, weil es ist doch eine, also wo ist das denn eine andere kognitive Einschränkung, als wenn ich, eine psychische Erkrankung ist doch auch eine kognitive Einschränkung genau genommen. Also wenn ich eine Angststörung habe, ist ja auch irgendwas im Gehirn, was nicht so läuft, wie es laufen soll, aus unterschiedlichen Botenstoffen, Gründen. Same, same, oder?
Ich verstehe es auch nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ja. Okay. Also ich weiß nicht, wie oft wir schon mit den Prüfungsämtern auch jetzt auch aus verschiedenen Fachbereichen, das betrifft ja alle Fachbereiche, wie oft wir da schon in den Gesprächen waren und gesagt haben, es kann aber doch nicht sein, dass wir die Person nicht unterstützen können. Mhm. Es muss ja irgendeine Lösung geben. Und auch wir bekommen die Antwort nein, dass man in dem Fall dann halt einfach auch mit kreativen Lösungen dann keinen Anschluss findet. Ja, es ist dann wirklich so, dass wir den Studierenden sagen müssen, du kannst trotzdem einen Antrag stellen, versuch es. Ich sage denen aber zu 95%, der wird abgelehnt. Aber stellen würde ich ihn trotzdem immer, weil es gab auch schon Fälle, wo es einfach dann durchging, weil der Dozent vielleicht irgendwie im Prüfungsausschuss drin sitzt, die Person gekannt hat und gedacht hat, ja, die braucht auf jeden Fall irgendwie Unterstützung. Mhm. Das sind dann so Einzelfallentscheidungen, ja, wo dann wirklich, wo man so drauf angewiesen ist, vielleicht auch zum Dozenten selbst hinzugehen und dem zu sagen, oh, bei der Hausarbeit, da werde ich so Probleme haben, können wir da uns irgendwie, kann ich vielleicht eine Woche länger schreiben oder so, dass man dann halt so individuelle Lösungen findet. Ja. Das gibt's halt auch mal. Ja.
Und man deutet halt, indem man den Antrag stellt, darauf hin, dass es gibt dieses Problem. Ja. Und umso mehr Leute ja die Anträge stellen, merkt man ja, okay, ADHS ist halt wirklich.
Die Zahlen sprechen dann irgendwann für sich. Und man kann dann irgendwann, also meiner Meinung nach, kann man irgendwann nicht mehr sagen, es gibt keine Leute, die davon betroffen sind oder man könnte das nicht ausgleichen, weil es gibt ganz offensichtlich ganz viele Menschen, die damit Schwierigkeiten haben.
Ja.
Im Studium.
Ja. Ist aber auch sowas in der Berufswelt, hatte ich jetzt auch im Freundeskreis einen Fall, ein Freund von mir, der sehr spät die Diagnose jetzt eben erst bekommen hat mit ADHS und ziemlich stark und in seinem Beruf als Lehrer das eingereicht hat und gesagt hat, hier, ich komme auch mit den ganzen Regelungen etc. nicht klar, kann ich nicht irgendwie eine Änderung haben? Mhm. Funktioniert auch erstmal überhaupt gar nicht, ne? Weil das kommt einfach nicht vor bisher. Ja. Aber deswegen ist natürlich wichtig, dass man dann trotzdem die Anträge stellt, um da vielleicht eine Änderung zu bewirken.
Ja, wir arbeiten noch dran, dass sich da vielleicht irgendwie mal was verbessert, aber das ist jetzt auch schon ein Kampf seit mehreren Jahren.
Gibt es denn Menschen mit Behinderung, die sich eigentlich zu selten bei dir melden, denen du eigentlich gut weiterhelfen könntest? Also gibt es irgendwie so eine Gruppe?
Ja, würde ich schon sagen, ich glaube, die Menschen, die unter einer starken Depression leiden, die schämen sich oftmals, vielleicht auch überhaupt diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Viele denken auch, dass wir halt nicht dafür zuständig sind, melden sich dann irgendwie im 5. Semester zum ersten Mal und sagen, ja, ich hatte mein ganzes Studium über Probleme, habe mich aber nie getraut, mich zu melden oder wusste nicht, ob ihr dafür zuständig seid. Und ja, jetzt schaffe ich es aber nicht mehr. Jetzt bin ich wirklich irgendwie Drittversuch, kurz vor der Exmatrikulation und jetzt habe ich dann doch mal angerufen. Mhm. Und das macht mich dann schon wahnsinnig, weil ich mir denke, du musst dich frühzeitig, am besten schon irgendwie, sobald die ersten Probleme auftreten, damit auseinandersetzen, wie man, was du für Rechte auch hast, ja, und wie man dagegen vorgehen kann, wie man Unterstützung bekommt. Weil gerade im Studium sich da alleine dann durchzukämpfen und dann noch das Gefühl zu haben, keiner kann mich unterstützen oder so, das muss sehr schlimm sein.
Und bei Depression, also da du das jetzt ja genannt hast, also ist wirklich ein Fall, wo man sich bei dir melden kann und man kriegt dann auch Unterstützung.
Ja, es gibt natürlich auch die psychotherapeutische Beratungsstelle, die auch spezielle Kurse und sowas anbietet. Wir spielen uns die Studierenden so ein bisschen hin und her, ja, weil es natürlich dann Fragen gibt, jetzt zum Thema Nachteilsausgleich, wo eher wir für zuständig sind und oftmals wurden die dort schon gut beraten, werden dann zu uns geschickt und ich muss dann nur noch quasi im Fachbereich das in die richtigen Wege leiten und so ein bisschen dafür sorgen, dass die auch ihre Unterstützung bekommen.
Ja, da ist ja auch echt super. Wir haben schon ein echt gutes Beratungsnetzwerk, ja, muss ich jetzt sagen, an der, ja, Uni, weil wir uns alle, also wir sind ja zentrale Studienberatung, ja, und dann gibt es die psychotherapeutische Beratungsstelle, die eigentlich, also das muss man jetzt auch nochmal abgrenzen zu dir, die natürlich eher dafür da sind, auch die Probleme anzugehen. Also genau, zum Beispiel zu gucken, dass auch vielleicht erste Therapieschritte gegangen werden oder auch Therapeutinnen und Therapeuten vermittelt werden. Also dass die Personen wirklich Hilfe bekommen, sag ich jetzt mal, was die Erkrankung angeht. Und du bist aber sozusagen dafür zuständig, dir Hilfe zu geben für das Studium. Und ja, wie kann ich jetzt mit dem Studium weitermachen? Und das ist zum Beispiel was, wo die Leute eigentlich ganz oft erstmal zu uns kommen, weil sie sagen, naja, okay, also ich gehe jetzt halt mal zur Studienberatung, weil ich komme gerade mit meinem Studium nicht klar. Und wir dann eigentlich direkt wieder sagen, ach so, da liegt jetzt eine chronische Erkrankung oder eine psychische Erkrankung vor, dann geht doch mal zum Patrick, weil der kann euch erklären, wie das mit dem Nachteilsausgleich ist. Also das ist schon echt sehr gut, dass wir uns da gegenseitig so ein bisschen hin und her schieben
können. Die Vernetzung ist da wirklich sehr gut.
Ja, finde ich auch. Okay, Thema Nachteilsausgleich, machen wir jetzt mal kurz einen Deckel drauf, aber wir kommen bestimmt später nochmal drauf. Wie sieht es denn mit den Härtefällen aus? Was ist vor allem der Unterschied? Weil ganz viele Leute bringen das auch durcheinander.
Ja, das stimmt.
Was ist denn ein Härtefall und bist du auch dafür zuständig zu beraten zu dem Thema?
Nein.
Aha.
Also ein Härtefallantrag betrifft hauptsächlich so Bewerbung und Zulassung.
Ja.
Also wenn man jetzt durch familiäre Umstände oder auch natürlich durch krankheitsbedingte Umstände Probleme hat bei der Studienplatzvergabe, bei der Bewerbung, bei der Zulassung, dann stellt man einen Härtefallantrag. Aber das wird nicht von uns bearbeitet. Wir sind wirklich ausschließlich für die Nachteilsausgleiche zuständig, sondern das funktioniert dann auch über die zentrale Studienberatung.
Okay. Also das ist schon mal geklärt, sehr gut. Also Härtefall, nochmal zur Erklärung, betrifft wirklich nur die Zulassung und die Bewerbung und da geht es dann darum, das sind wirklich sehr, sehr krasse und harte Fälle, deswegen
genau.
Härtefall. Nur mal kurz zur Erklärung, das sind wirklich Fälle, wo Leute einfach unbedingt mit dem Studium sofort beginnen müssen. Diese Gründe müssen in der eigenen Person liegen.
Ja.
Das kann also nicht sein, ich kümmere mich hier gerade um, was weiß ich, meine kranken Eltern oder irgendwas oder ich habe hier ein Kind oder sowas Krankes, sondern es muss wirklich in der eigenen Person liegen und es muss sofort das Studium begonnen werden, weil, ich mache jetzt mal ein Beispiel, eine so schwere zum Beispiel Erkrankung vorliegt, dass nicht klar ist, ob die Person das Studium sonst noch überhaupt angehen oder abschließen könnte.
Genau.
Das ist zum Beispiel ein Grund. Oder weil zum Beispiel die Pflege der studierenden Person nur in dieser Stadt gewährleistet sein kann. Also das sind wirklich so richtig krasse Sachen. Ich habe es, glaube ich, noch gar nicht erlebt, dass ein Härtefall durchgegangen ist von meinen Beratungen.
Okay.
Also es gibt die auf jeden Fall. Aber nur, dass mal klar ist, das eine ist also der Nachteilsausgleich. Ich glaube, ganz viele nennen das dann Härtefall.
Ja,
ne?
Stimmt, ja. Das kommt öfter mal vor, ja.
Und das ist aber das, was sie meinen, ist eigentlich der Nachteilsausgleich. Ja. Also das war mir auch wichtig, dass wir das heute mal klären, was da der Unterschied ist. Genau.
Ja, wir haben jetzt ja so ein paar Begrifflichkeiten abgehakt. Nachteilsausgleich, Härtefall. Mir kommt aus unseren Notizen hier noch so ein Wort entgegen, und zwar der Hilfsmittelpool.
Mhm.
Kannst du mal erklären, was ist das denn eigentlich? Was gibt es da so für Geräte? Wie funktioniert das mit dem Ausleihen? Kannst du das irgendwie uns erklären?
Ja, sehr gerne. Ich habe ja schon einmal kurz den Rollstuhl erwähnt, den ich zu unserem Hilfsmittelpool dazu zähle. Das sind einfach Hilfsmittel, die wir uns über die Jahre mal angeschafft haben. Da haben wir glücklicherweise die finanzielle Unterstützung von der Uni bekommen. Wir haben zum Beispiel mobile Hörverstärker, die man sich mit Kopfhörern oder an sein Cochlea-Implantat verbindet. Dann bekommt der Dozent ein Sendergerät, das hängt er sich irgendwo dran, Ansteckmikrofon. Und die Person, die dann zum Beispiel eine Hörschädigung hat, steckt sich den Empfänger an und dann kann man die Person in der Vorlesung, die ja sonst irgendwie bei dem ganzen Lärm oder weil sie ganz vorne ist, untergeht, besser verstehen. Ja? Dann haben wir verschiedene mobile Geräte, die Vergrößerungsgeräte sind, die man ausleihen kann. Also das ist im Prinzip, sieht es so ein bisschen aus wie ein alter Laptop, noch so ein dickes Ding, weil das ist schon, ich glaube, fast 10 Jahre alt. Das kann man aber aufklappen. Das ist ein Bildschirm mit einer Tafelkamera, die man umklappen kann. Und dann könnte man theoretisch aus der letzten Reihe, dass sich das Tafelbild vorne vergrößern, verschiedene Kontraste einstellen, weil jeder hat ja auch eine unterschiedliche Einschränkung, wenn es um eine Sehschwäche geht. Und kann dann die Kamera umdrehen und sich das Blatt, was man gerade hat, wo man die Notizen macht oder Sachen zusätzlich ablesen möchte, auch nochmal vergrößern. Dann haben wir verschiedene Software, die wir anbieten, also Screenreader genannt, der quasi am Laptop oder am Computer die Texte vorlesen kann. Da kommt so eine Roboterstimme, die dann einfach genau das vorliest, was da steht. Und zwar wirklich genau das, was da steht. Also muss man auch gut darauf achten, dass die Texte barrierefrei sind und nicht irgendwie 1000 Sonderzeichen drin haben und Absätze, weil dann dieser Absatz, Absatz, Absatz. Und das kann die Leute natürlich auch schon mal verwirren. Okay. Also ist auch eine Sache aus unserem Hilfsmittelpool, wo die Leute drauf Zugriff haben. Wenn die bei uns die Klausuren schreiben, sowieso, dann dürfen sie auch in unseren Räumlichkeiten die Hilfsmittel benutzen. Wir haben so eine Braillezeile, die die Braillezeichenschrift für die blinden Studierenden auch mobil zur Verfügung stellen kann, wenn mal jemand seine eigene vergessen hat, das kommt nämlich mal vor. Mhm. Und auch ein stationäres Vergrößerungsgerät, das nochmal ein bisschen mehr kann, ein bisschen größer ist und auch die Texte vergrößern kann.
Das heißt, man kann zu dir kommen und sich diese Sachen ausleihen?
Genau, ich habe teilweise so Leute, die das Gerät dann semesterweise bei uns immer wieder ausleihen, kurz vorbeikommen, ich gucke, ob es noch funktioniert, dann nehmen die wieder ein Semester mit und ja, irgendwann, wenn die ihr Studium fertig haben, sagen die, oh danke, es hat mir sehr viel geholfen, jetzt brauche ich es nicht mehr, jetzt kann der Nächste das haben.
Mhm. Ja. Cool. Und hast du genug Geräte?
ja, also ich sag mal so, wie der Zufall so will, ich habe ein Gerät jetzt zum Beispiel für die Hörgeschädigten und hatte letztes Semester zwei Leute, die es gebraucht hätten. Da war es dann ein bisschen schwierig, dann ist auch noch ein Gerät kaputt gegangen, wir mussten ein neues anschaffen, so habe ich quasi nur eins. Eine Studierende hat sich jetzt anders organisiert, die andere kann es bei uns ausleihen. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viele Leute den Bedarf auch anmelden. Mhm. Ich kann natürlich jetzt nicht unbegrenzt Geräte anschaffen, weil dafür gar nicht die finanziellen Mittel da sind. Aber natürlich kann man bei uns irgendwie Bescheid sagen, ja, ich bräuchte vielleicht, ich fange in zwei Jahren mein Studium an, könnt ihr bis dahin vielleicht das und das Gerät anschaffen? Dann gucken wir, ob es irgendwie möglich ist.
Ach, ja, das ist ja auch gut zu wissen, dass das geht, ne? Dass man sich da vielleicht schon ein, zwei Jahre früher bei dir meldet.
Gerade was jetzt so die neuen Hörsäle auch angeht, es wird ja viel gebaut, auch mit den Induktionsschleifen, die im Boden sind, die man quasi dann auch mit einer Telespule verbinden kann. Und da ist es so, die funktionieren nicht immer. Und da versuchen wir jetzt auch auf eine mobile Lösung umzusteigen und sind da natürlich auch involviert mit den Firmen, die das vorstellen, zu gucken, ob da irgendwie was Brauchbares dabei ist, was wir dann wiederum auch den Studierenden vielleicht zur Verfügung stellen können.
Du hast ja eben auch schon einmal die Lehre angesprochen, ne? Und dass es da eben schon manchmal Absprachen oder so etwas Ähnliches braucht. Jetzt deswegen frage ich mich, wie funktioniert denn eigentlich eine, im Idealfall, eine barrierefreie Lehre? Was würdest du denn dazu sagen? Also was braucht es denn dafür?
Also erstmal Barrieren. Das kann ja viel sein. Das kann strukturell sein, das kann kommunikativ sein, das kann gebäudetechnisch sein. Ja. Die Rahmenbedingungen von barrierefreier Lehre sollten so angepasst werden, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, dass die Studierenden sich komplett auf ihre Leistung konzentrieren können. Mhm. Dass quasi alle Bedingungen rund ums Studium so angepasst werden, dass die Studierenden in der Lage sind, sich auf das Studium zu konzentrieren. Ob das jetzt baulich ist, ob das strukturell ist, ob das kommunikativ ist. Es fängt ja schon an bei den Blinden und Sehbehinderten, dass man ihnen irgendwie die Skripte zur Verfügung stellt. Ja, dass auch von zu Hause aus die Sachen besser vor- oder nachgearbeitet werden können. Und die baulichen Sachen ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema, wo wir ja auch ganz oft bei den Neu- und Umbaumaßnahmen beteiligt sind, um da einfach so ein Auge mit drauf zu haben, dass die Leute überhaupt auch erst in die Gebäude reinkommen. Mhm. Zusätzlich, wenn ich jetzt schon im Studium bin und feststelle in meiner Vorlesung, ist die Akustik schlecht oder das Licht ist schlecht oder ich bin dieses Semester in einem Hörsaal mit einer Stufe und komme da nicht rein, hat man glücklicherweise auch die Möglichkeit, im Rahmen des Nachteilsausgleichs eine Raumverlegung zum Beispiel zu beantragen. Da muss man sich auch frühzeitig an die Studienbüros wenden, die teilweise selbst auch die Räume verwalten können. Und dann eben frühzeitig sagen, die Räumlichkeiten sind für mich nicht geeignet. Mhm. Ich brauche ein barrierefreies Umfeld. Mhm. Ja. Und so versuchen wir halt irgendwie, die ganze Lehre so barrierefrei zu machen, dass die Studierenden sich nicht darum kümmern müssen.
Jetzt sind wir ja im Podcast, der vor allem von Leuten gehört wird, die gerade mit der Schule fertig sind, die noch nicht studieren, die vielleicht gerade in der Entscheidungsphase sind. Und das heißt, so ein bisschen die Message an die ist, meldet euch einfach frühzeitig bei dir,
ja? Sehr gerne,
ja. Eigentlich dürfen die sich schon melden, bevor sie überhaupt mit dem Studium angefangen haben?
Wir sehen das am Tag der offenen Uni, auch dieses Jahr wieder, dass die Leute schon quasi kurz vor dem Schulabschluss sich informieren und auch entscheiden, an welche Uni gehe ich überhaupt, an welcher Uni kriege ich überhaupt Unterstützung. Und ich hatte es ja am Anfang gesagt, ne, es hat nicht jede Uni so eine Servicestelle. Und ich glaube, dass man da schon viele catchen kann. Ja? Ja. Wir haben unseren eigenen Stand direkt neben der zentralen Studienberatung. Erstens lesen die Leute es schon mal, im Vorbeigehen kriegen das vielleicht so im Unterbewusstsein mit und erinnern sich dann im besten Fall im Studium, wenn sie feststellen, jemand anderes, eine Kommilitone oder so, hat ein Problem. Oder selbst kann ja immer irgendwie dazu kommen, dass man plötzlich eine Erkrankung bekommt oder eine Einschränkung hat. Und erinnert sich dann hoffentlich daran, dass man das mal gelesen hat. Und was ich festgestellt habe in den letzten 5, 6 Jahren, dass viele Schüler sich schon frühzeitig informieren und ihr komplettes Studium durchplanen mit ihrer Einschränkung. Yeah. Ja, die sagen, ich muss einfach jetzt schon abklären, wer ist für mich zuständig, an wen kann ich mich wenden, wie wird es organisiert, was kann mir die Uni bieten. Ja, und das finde ich gut. Die sollen ja ihre Unterstützung auch einfordern. Es steht ihnen ja zu. Und das hat sich zum Glück so ein bisschen gewandelt. Während früher die Leute alle noch so vorsichtig waren, so, ich wollte mal fragen, kann ich da vielleicht irgendwie Unterstützung bekommen, sind die Leute jetzt so tough, dass die sagen, ich möchte an eurer Uni studieren, wie könnt ihr mich unterstützen, was könnt ihr mir bieten?
Ja.
Und das finde ich super.
Ja,
das
ist gut. Und wenn uns jetzt Leute zuhören, die keine Beeinträchtigung haben, aber bald mit einem Studium anfangen, wie können die denn ihren KommilitonInnen helfen oder wie können die unterstützen? Oder was würdest du dir wünschen, dass, ja, mit welchen vielleicht auch offenen Augen sie ins Studium reingehen?
Ich weiß, dass das schwierig ist, weil wenn man nicht betroffen ist, dann ist das immer so ein Randthema. Ja, man versucht ja nicht daran zu denken, dass mal irgendwie was sein könnte. Ja. Oder dass vielleicht auch im Privatleben man Berührungspunkte mit jemandem hat, der irgendwie eine Einschränkung hat. Ich fände es einfach nur cool, dass man das mitnimmt. Ja, dass man es gelesen hat. Oft lächeln die Leute auch, wenn die lesen, hahaha, für behinderte Studierende, hey, guck mal, du bist behindert, so, ne, als Witz. Aber ich fände es cool, wenn die Leute das einfach so ein bisschen ernst nehmen, weil es kann leider Gottes jeden treffen. Und dann ist man froh, wenn man weiß, an wen man sich wenden muss. Ja? Oder wenn man zumindest mal irgendwie den Dozenten fragt, boah, ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt machen? Und der informiert ist. Ja? Also ich kann nur jedem empfehlen, das Thema ernst zu nehmen und jemanden darauf hinzuweisen, sich Unterstützung zu holen.
Ja, total wichtig. Also wenn ihr merkt, da gibt es irgendwie Beeinträchtigungen, Hürden, Barrieren, die auch auffallen, da auch auf jeden Fall darauf aufmerksam machen. Weil ich finde das super wichtig, was du sagst. Das ist wirklich was jedem auch noch passieren kann. Ja, also und das haben wir auch schon in der Beratung mitbekommen. Also ich hatte schon Studierende, die einen Skiunfall hatten und danach dann einfach im Rollstuhl saßen. Oder Leute, die eben an einer psychischen Erkrankung erkrankt sind während des Studiums und das dann halt einfach nicht eben mal wieder weggeht. Ja. Ja? Und das sind einfach Sachen, die müssen wir uns, glaube ich, bewusst sein, dass das schon auch uns treffen kann, ja, die jetzt gerade vielleicht noch da eben auf der privilegierten Seite stehen und jede Treppe einfach gehen können, dass man da vielleicht so ein bisschen Sensibilität entwickelt dafür, dass es auch Hürden geben kann und Barrieren eben in dem Sinne.
Ja.
Mich interessiert noch eine Sache, das habe ich noch nicht gefragt, und zwar, ist es möglich, Assistenzpersonen mitzubringen?
Grundsätzlich ja.
Ja.
Es gibt auch Leute, die haben Assistenzhunde dabei. Das kann man auch an der Uni machen, zum Glück. Man hat immer die Möglichkeit, auch eine Studienassistenz oder eine Alltagsassistenz auch mit in die Vorlesungen und sowas zu nehmen. Gerade bei Menschen, die irgendwie Probleme haben, sich auf zwei Sachen gleichzeitig zu konzentrieren, also zuhören, Notizen machen und so, da empfehle ich auf jeden Fall, dass die sich eine Studienassistenz suchen. Mhm. Es gibt in Mainz verschiedene Einrichtungen wie die Caritas oder Zentrum für selbstbestimmtes Leben, wo die einfach so einen Assistenzpool haben, die zur Verfügung stellen können. Da muss man nur einfach gucken, mit einem Kostenträger sprechen, was die Finanzierung angeht. Oder, was die Leute auch teilweise machen, im Fachbereich selbst am schwarzen Brett einen Aushang, ich brauche Unterstützung in meinem Studium, ich zahle so und so viel Euro die Stunde. Das gibt es natürlich auch, dass die Leute sich dann jemanden suchen, der vielleicht das Gleiche studiert da einfach noch ein bisschen Puffer hat und unterstützen kann und dass darüber dann eben eine Assistenz dann auch zustande kommt. Also das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, ja.
Wir hatten ja gerade das Thema Assistenz und da kommt mir das Thema Betreuung, Klausurbetreuung nochmal in den Sinn. Das ist ja auch etwas, was ihr anbietet. Kannst du uns dazu mal ein bisschen noch was erzählen?
Gerne. Also Klausurbetreuung ist bei uns tatsächlich eine der Hauptaufgaben, auch die wir als Servicestelle übernehmen. Es kommt einfach dadurch zustande, dass viele Studierende, die über den Nachteilsausgleich für die Prüfung zum Beispiel einen extra Prüfungsraum benötigen, für ein reizarmes Umfeld oder eine Schreibzeitverlängerung haben, die können nicht mit den anderen Studierenden in dem großen Raum mitschreiben. Wenn die fertig sind und die Leute haben eine Zeitverlängerung, wenn die Studierenden nach der regulären Schreibzeit fertig sind, aufstehen, ihre Sachen zusammenpacken, da entsteht so ein Lärm, dass man sich überhaupt nicht mehr konzentrieren kann. Deswegen empfehlen wir immer erstmal über den Nachteilsausgleich auch einen extra Prüfungsraum zu beantragen, weil wir wissen, dass das für die Fachbereiche ziemlich schwierig ist, einen extra Prüfer zur Verfügung zu stellen, also Aufsichtspersonal, einen extra Raum zur Verfügung zu stellen, bieten wir das an. Wir haben das Glück, dass wir bei uns im Forum gegenüber von meinem Büro zwei Prüfungsräume haben, auch mit Ilias-Rechnern, das heißt, man kann auch E-Klausuren bei uns schreiben. Und wichtig ist, dass die Studierenden das beantragen. Im Nachteilsausgleich muss quasi drinstehen, ich brauche einen extra Prüfungsraum und das geht dann an die Prüfer. Die melden sich im besten Fall bei uns und stellen eine Anfrage und je nachdem, wie viele Leute in der Servicestelle arbeiten und wie viele Anfragen reinkommen, versuchen wir natürlich irgendwie alles abzudecken, was geht und übernehmen dann die Klausurbetreuung. Das heißt, die Klausur kommt zu uns, wir gucken, dass das barrierefrei ist alles, also sowohl digital als auch von den Räumlichkeiten her und so und übernehmen dann die Aufsicht. Da kann es auch mal vorkommen, dass jemand von uns den Klausurtext vorlesen muss für jemanden, der entweder gebrochene Arme hat oder irgendwie eine Leserechtschreibstörung oder was auch immer. Also Vorleser war ich schon, ich war schon Tipper, ich war schon derjenige, der irgendwie die Gesetzestexte raussucht. Also da gibt es auch natürlich ganz individuelle Unterstützungsmöglichkeiten in der Klausur nochmal.
Ja. Das ist so cool, ich habe das wirklich nicht gewusst. Also ich wusste nicht mal, dass es diese Prüfungsräume gibt. Das ist übrigens, also das Gebäude, das du gerade genannt hast, das Forum, da sind wir auch, da haben wir auch unsere Beratungsstelle. Ich wusste nicht, dass es diese Prüfungsräume gibt.
Ja, ganz oben gibt es
ja,
die.
Ja, wie krass, ja. Ganz oben, okay. Ja. Unterm Dach sozusagen.
Ja, also nee, bei mir. Ja, auf dem Stockwerk.
Ja, abgefahren. Oh, toll, das ist wirklich sehr, sehr, also einfach hilfreich, das auch zu
absolut
wissen.
Ja, total. Und es erleichtert natürlich auch die Arbeit für die Prüfungsämter, weil die, wie gesagt, die Kapazitäten sind eh schon schwierig, wenn die irgendwie Klausuren haben mit 200 Leuten und da diverse Aufsichtspersonen zur Verfügung stellen, dann können die nicht noch einen extra Prüfungsraum irgendwie beaufsichtigen. Und da kommen wir dann ins Spiel.
Sehr gut. Gibt es noch irgendein Thema, was wir bisher vergessen haben, was wir irgendwie unterschlagen haben? Irgendwas, über was du gerne noch sprechen würdest?
Ja, ich sag mal so. Das Bauliche haben wir ja nur ganz kurz angesprochen, ne? Weil diese bauliche Barrierefreiheit ist ja auch ein Riesenthema. Und es fällt oftmals so ein bisschen hinten runter, weil man dann zum Beispiel davon ausgeht, ja, wir müssen es nur barrierefrei bauen, wenn wir auch jemanden in dem Fachbereich haben, der da studiert. Was natürlich totaler Quatsch ist. Es freut sich erstens mal jeder darüber, wenn ein Gebäude gut strukturiert aufgebaut ist, übersichtlich ist, wenn man vielleicht irgendwo einen Lageplan hat, den man einfach verstehen und lesen kann. Also da freuen sich nicht nur die Studierenden mit einer Einschränkung drüber. Wir haben regelmäßig Rampen, die gebaut werden. Da ist auch manchmal die Frage, ja, ist überhaupt ein Rollifahrer in dem Gebäude? Das ist erstmal wurscht. Das ist für jeden, der vielleicht schlecht zu Fuß ist oder eine Mutter mit Kinderwagen, genauso wichtig und hilfreich, da gut in die Gebäude reinzukommen, wie für einen Rollifahrer. Und glücklicherweise sind wir da bei der Planung gut involviert. Also ich habe viel Kontakt mit der Abteilung Immobilien und wir versuchen natürlich dann, gerade wenn die Neubauten, die Pläne stehen, auch auf die Barrierefreiheit nochmal explizit darauf hinzuweisen und da ein bisschen mitzuwirken, dass das auch ordentlich gemacht wird. Also teilweise ist es so, wir schauen uns die Pläne an, wir geben Feedback dazu. Ich war auch schon mit meinem Rollstuhl in einem Rohbau drin und habe dann gesagt, das geht nicht, das können wir nicht machen, was ist das? Die Tür öffnet in die falsche Richtung. Ja, und wenn, ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, wäre das Gebäude eine Katastrophe geworden. Ich sage auch jetzt nicht extra nicht welches Gebäude, weil heute ist es sehr schön. Aber ich glaube, es ist schon wichtig und wenn die Leute es berücksichtigen dann, und umsetzen können, dann ist es natürlich super.
Oh, ich muss wirklich sagen, ich komme immer noch nicht drauf klar, wie wichtig das ist, was du da tust und dass du es alleine machst, muss ich wirklich sagen, weil es ist, wenn du
ganz,
sogar...
Ganz kurz, ich tue mich ein bisschen schwer damit, so das ganze Lob dafür, weil ich bin ja nicht immer alleine gewesen, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also es gab schon eher immer wieder Leute, die da auch gearbeitet haben und auch sau viel beraten haben und so.
Ja.
Also ich will gar nicht...
Also danke auch an
will
die.
Gar nicht das ganze Lob dafür abkriegen, sondern so für alle, die halt da mitgewirkt haben.
Aber ich wollte auch vor allem einfach betonen, auch weil andere Unis das auch betrifft, also wie wichtig das ist, dass es Personen gibt, die sich um dieses Thema kümmern,
absolut,
das meine
ich.
Und das ist einfach, und das zeigt ja auch alleine, was die Bandbreite dessen ist, was du machst. Du schreibst Klausuren für Leute und berätst die Abteilung Immobilien zu der Barrierefreiheit von neuen Rohbauten. Also das ist halt einfach so ein krasses Spektrum an Dinge, die wichtig sind und das war mir einfach wichtig zu betonen, also zu sagen, hey, das ist wirklich ein wichtiger Job und Leute, stellt bitte Leute dafür ein, weil das ist einfach wirklich was, was nicht hinten runterfallen sollte.
Und ganz offensichtlich wird es ja gebraucht, weil wenn es keine Studierenden gäbe, die Einschränkungen hätten, dann hätte ich keinen Job.
Ja.
Also, wie man sieht, gibt es genug.
Ja. Definitiv. Und du hast auch genug Arbeit.
Ja, ja. Auf genau. jeden Fall.
Ja, genau. Ja. Und wenn wir jetzt bei dieser Weihnachtswunschliste sind, die ich schon angekündigt habe, was sind so Sachen, wo du sagst, das würde ich mir jetzt zu Weihnachten, ich muss meinen Kindern immer erklären, es gibt nicht alles, was ihr euch wünscht zu Weihnachten. Also wahrscheinlich wirst du nicht alles bekommen, aber du darfst dir alles wünschen.
Ja.
Okay, also wünsch mal.
Wünschen ist gut, das darf man, ja, das stimmt. Ja. Ich würde mir gar nicht so viel wünschen. Mir geht es eigentlich nur darum, dass die Leute sich bewusst werden, an der Uni gibt es viele Menschen, die eine Einschränkung haben, die Unterstützung brauchen. Und das sollte man mit offenen Augen betrachten, auch wenn man jetzt vielleicht nicht selbst betroffen ist oder noch nicht so viele Berührungspunkte damit hatte, finde ich einfach wichtig, dass man so ein bisschen nach links und rechts schaut, um zu gucken, hey, braucht vielleicht da irgendwie jemand Unterstützung, den darauf hinweisen, dass er sie bekommen kann. Ja, ich meine, wenn man googelt Behinderung Mainz, kommt die Servicestelle ziemlich weit oben, meistens als erster oder zweiter Link. Also man findet uns gut. Das war immer so der Wunsch der letzten Jahre, dass wir gut vernetzt sind. Ich finde, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg momentan. Deswegen habe ich eigentlich nur den Wunsch, dass die Leute sich der Sache bewusster werden und einfach ein bisschen offen damit umgehen. Und gerade auch die Menschen, die betroffen sind, sich Unterstützung holen. Ja. Denn sie haben ein Recht darauf.
Ja. Ja, sehr cool. Danke, dass du dir diese Wünsche nochmal geäußert hast, weil das ist wirklich, ich finde auch, also es ist wirklich wichtig zu wissen, es gibt dich, es gibt die Servicestelle und da kann man sich sehr, sehr früh schon Unterstützung holen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Message. Sehr, sehr cool. Vielen Dank.
Gerne.
Was mir auch noch sehr wichtig ist, ist, dass ich an der Stelle sagen möchte, dass wir dich unbedingt einladen wollen, mal zu uns in die zentrale Studienberatung zu kommen. Wir machen immer so eine kollegiale Beratung, also wo wir uns gegenseitig so ein bisschen beraten.
Okay.
Und manchmal holen wir auch Berater oder Beraterinnen aus anderen Einrichtungen zu uns.
Ja.
Einfach weil es tatsächlich, und das kann ich jetzt nochmal bestätigen, sehr, sehr, sehr häufig vorkommt, dass sich Leute an uns wenden, die in irgendeiner Form eine Beeinträchtigung haben und wir ganz oft gar nicht wissen, was kann man denn eigentlich alles machen. Und ich bin jetzt gerade wirklich geflasht, weil...
Jetzt wisst
ist. Weil wir es wissen jetzt. Ja. Und das heißt, ganz, ganz herzliche Einladung, dass du mal zu uns kommst ins
Team. Das mache ich gerne,
und uns mal erzählst, was alles geht und was möglich ist. Und ich glaube, die anderen sind dann auch sehr geflasht. Mhm. Also wir haben wirklich ganz oft Fälle, auch wirklich unsichtbare Beeinträchtigungen. Autismus zum Beispiel kommt jetzt ganz oft auch vor. Ich glaube, da können wir ganz viel von dir lernen. Vielen, vielen
Dank. Das machen wir.
Und sehr, sehr cool, dass du heute da warst.
Ja, ich danke euch für die Einladung.
Bei unserer Weihnachts-Special-Folge, dass wir mal so ein ganz besonderes Thema betrachten konnten und dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
Ja, ich freue mich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Vielen Dank, dass du da warst. War richtig cool.
Liebe Leute, wir hören uns sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mal schauen, ob wir nochmal eine Videopodcast-Folge machen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Mal gucken, wie ihr es fandet. Und nur um das nochmal kurz zu sagen, falls ihr das erste Mal heute reinguckt oder reinhört, wir sind eigentlich ein Studienwahl-Podcast. Das heißt, wir stellen Studienfächer vor und das werden wir auch ab Januar weitermachen. Und übrigens, kleiner Spoiler, es kommen jetzt bald auch die Master dran. Das heißt, wir hatten ja bisher sehr viele Bachelor-Studiengänge, jetzt kommen bald die Master-Studiengänge. Wir freuen uns schon ganz doll darauf und hört auch nochmal in die vergangenen Folgen rein, was wir da so gemacht haben. Da ist vielleicht auch was Spannendes für euch dabei. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Ciao, ciao.